Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese warmen Worte zu Beginn. Und lass uns doch mal auch dieser wunderbaren Band einfach Danke sagen. Hey, ihr seid großartig. Vielen Dank für diese Führen in die Gegenwart Gottes. Das ist so ein Privileg, Mensch. Mega, so schön. Andere bezahlen dafür. Und das ist frei hier. Hammer, so toll. Vielen Dank euch. Und danke für alles, was ihr so vorbereitet habt. Wie schön, wie schön. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und das Thema heute ist ja einfach. Martin hat mich angeschrieben. Im Übrigen, Louis, es ist Erntedankfest. Das Thema steht also. Okay, richtig gut. Also mein Thema heute heißt Dankbarkeit. Eigentlich ist das richtig schön, da muss man nicht so viel tun und man hat einfach so das Thema. Und ich freue mich auch richtig drüber, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eine Person, ich feiere unglaublich gerne. Was ist mit euch? Gibt es noch jemanden, der gerne feiert hier? Sehr cool, richtig, richtig gut. Also ich liebe es zu feiern und wir hatten letzten Sonntag erst eine Feier bei uns und das war so schön, wir hatten 50 Leute bei uns im Haus. Hat irgendwie funktioniert, es war warm, es war stickig, aber es war mega gut. Wir haben Taufe gefeiert und es war so, so schön. Feiern ist etwas so unfassbar Schönes. Und Feiern führt uns, glaube ich, einfach auch in die Dankbarkeit. Feiern führt dazu, dass wir dankbar werden können. Nicht immer, aber Gott möchte, dass aus dem Feiern etwas entsteht, nämlich ein dankbares Herz. Und deshalb hat Gott auch dem Volk Israel im Alten Testament geboten zu feiern. Das feiere ich an Gott. Was ist das für ein Gott, oder, der sagt, ich gebe euch jetzt Gebote und man denkt so, okay, jetzt kommen Gebote, ja, wir müssen irgendwas tun. Und er sagt, so, jetzt sage ich euch mal, welche Feiertage ihr einhalten sollt. Ja, sehr cool. Und dann gibt er den, sagt er erstmal, ist der Sabbat da und ihr sollt den Sabbat feiern. Und dann ist da das Passafest, ihr sollt feiern, ihr sollt euch freuen darüber, dass ich euch befreit habe. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Dann gibt es das Fest der ungesäuerten Brote, das schließt sich direkt da an. Dann gibt es das Erntedankfest, das Fest der Erstlingsfrüchte. Gott sagt, okay, Leute, wenn ihr gearbeitet habt, ihr habt geerntet, ihr habt eine reiche Ernte, feiert. Feiert das, trefft euch zum Feiern. Das machen wir heute richtig gut. Wir haben auch unsere Tomaten schon fast alle abgeerntet und unsere Gurken im Garten. Mega Segen, wir feiern das heute. Dann Pfingsten, eine ganze Woche. Gott hat gesagt, feiert eine ganze Woche. Ja, ich finde, das sollte mal jemand unserem Bundeskanzler sagen. Eine Woche feiern fände ich gut. Dann dasselbe auch Laubhüttenfest. 8 Tage feiern. Wie cool ist das eigentlich, oder? Ich meine, man feiert 8 Tage lang und hat Spaß. Richtig viel Spaß. Die Israeliten haben getanzt, getrunken, gefeiert. Die haben sich getroffen. Viele sind nach Jerusalem gezogen, an den Tempel und haben gefeiert. Sie haben das Leben gefeiert. Und Gott war das so wichtig, dass er das im Gesetz verankert hat. Und er hat da penibel drauf geachtet und er hat immer wieder das Volk Israel zurückgerufen und hat gesagt, hey, hört nicht auf zu feiern. Sabbat schon wieder verpasst? Mensch, nein, du sollst feiern. Nimm dich mal raus. Komm mal raus, feier mal wieder. Und warum? Sei dankbar. Fang an, Gott zu danken. Fang an, ein dankbares Leben zu führen. Und wisst ihr, ich glaube, dass das tatsächlich nicht selbstverständlich ist, dass wir Dankbarkeit in uns haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne so viele Menschen, die sind echt Stinkstiefel. Wer von euch kennt Stinkstiefel? Ich kenne Stinkstiefel. Da geht die Hand ganz hoch bis an die Decke. Also ich kenne so viele Menschen, die so undankbar leben. Und wisst ihr, Undank ist nicht nur etwas, was uns nicht gefällt und was uns, also was auch nicht so Spaß macht, wenn man mit Leuten zusammen sind, die immer nur meckern. Das macht uns keine Freude, das macht Gott keine Freude, aber Undank ist auch recht gefährlich. Denn Undank verändert uns, verändert unser Herz. William Shakespeare, der war zwar kein Prediger und kein Christ, aber der hat gute Sachen gesagt. Und er hat in einem seiner Dramen König Lear geschrieben: Undankbarkeit, du Marmorherz. Und ich finde, das fasst es sehr, sehr schön zusammen. Undank führt dazu, dass unser Herz hart wird. Ein Herz, das aus Marmor ist, mag schön aussehen, aber es ist tot. Ein Herz aus Marmor pocht nicht mehr. Ein Herz, das hart geworden ist, fühlt nicht mehr. Für sich selbst nicht und für andere nicht mehr. Das heißt, wenn wir Dankbarkeit verlieren, verlieren wir Leben, verlieren wir unser Leben eigentlich. Und wisst ihr, dass Paulus das auch ganz, ganz pointiert sagt in Römer 1. Römer 1, da, das ist ja so eine, ich sag mal, eine Einleitung in dieses, in die Betrachtung des Menschen. Und Paulus sagt, warum der Mensch so weit weg ist von Gott und warum er so, ja, manchmal einfach auch böse ist. Und da sagt er in dem Vers 21 Folgendes, ganz interessant. Denn obgleich sie, also die Menschen allgemein, er meint uns alle, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Seht mal, Dankbarkeit scheint uns davor zu bewahren, uns von Gott zu entfernen. Dankbarkeit scheint eine Schlüsselfunktion zu haben in unserem Leben, dass wir ein weiches Herz haben, ein Herz, das lebendig ist. Und ich feiere das so und ich liebe das und deshalb möchte ich mit euch heute über Dankbarkeit reden. Und ich habe mal auch so ein bisschen geschaut, bevor wir jetzt gleich in den Bibeltext gehen. Die Psychologie weiß das ja auch. Also die sind ja nicht doof. Also auch Menschen, die Jesus nicht kennen, sind manchmal klug. Und die haben Folgendes rausgefunden, wenn wir mal die zweite Folie sehen können. Es gibt richtig, richtig tolle Auswirkungen von Dankbarkeit. Seht euch das mal an. Wenn du ein dankbarer Mensch bist, sagt man, und das stimmt wohl auch, ich war mal in einer Reha und da habe ich mit einem Psychologen gesprochen und der hat mir das auch gesagt, also in dieser Form. Er sagt, Menschen, die dankbar sind oder auch Christen sind, es ging um Christen, die haben eine verbesserte psychische Gesundheit. Ist das nicht interessant? Also, möchtest du, dass es dir gut geht? Hast du die Nase voll, dass dein Körper immer oder deine Psyche immer verrückt spielt? Werde dankbar. Dankbar ist ein Schlüssel. Dankbarkeit kann Stress runterfahren, kann Depressionen lindern, kann Angstzustände vertreiben. Sie fördert positive Emotionen. Bist du schon lange nicht mehr gut drauf gewesen? Dann frag dich mal, wann du das letzte Mal richtig dankbar warst und das Menschen gesagt hast. Wenn du dich bei deinen Kindern in der Nähe mal komisch fühlst, dann sag denen doch einfach mal, was du Gutes an denen findest. Ich muss mir selber in die Nase fassen. Ne? Man sieht immer nur das Negative, ich weiß. Meine Kinder werden das bestimmt bestätigen. Jedes Mal, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann sieht man das und sagt das auch. Aber vielleicht sollten wir mal mehr sagen, hey, wofür wir dankbar sind. So schön, dass du einfach da bist. Danke, dass du da bist. Also, psychische Gesundheit wird verbessert durch Dankbarkeit. Stärkere soziale Bindung. Also, dankbare Menschen haben bessere soziale Bindung. Ist natürlich gar keine Frage. Ich habe euch gerade gefragt, wer mag undankbare Menschen? Leute, die immer nörgeln. Mag man nicht. Irgendwann zieht man sich zurück aus solchen Beziehungen. Aber Menschen, die dankbar sind, die gut drauf sind, mit denen ist man gerne zusammen. Da feiert man gerne. Da ist man gerne in der Nähe von diesen Leuten. Und das macht Dankbarkeit. Erhöhtes Wohlbefinden, körperlich. Menschen sind besser drauf. Bessere körperliche Gesundheit und erhöhte Resilienz. Das wird wichtig. Resilienz meint Widerstandskraft. Je älter man wird, desto mehr weiß man, dass das wichtig ist. Es begegnen einem Dinge im Leben, für die man manchmal nichts kann, aber die absolut negativ sind. Und Menschen, die dankbar sind, sind dagegen besser immun. Natürlich trifft uns das auch, aber man kann es besser wegstecken, weil man sieht, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Weil man zum Beispiel, mir geht es so, ich bin in den letzten Jahren habe ich so körperliche Probleme bekommen. Ne? Also ganz komisch, hatte ich vorher nie. Und jetzt kann ich zwei Dinge tun. Entweder ich kann mich jetzt aufregen und sagen, so ein Mist und es ist alles doof und es geht mir nicht gut. Oder ich kann sagen, wow, also 42 Jahre meines Lebens hatte ich nichts. Wie cool ist das eigentlich? Ist doch mega, oder? Ich meine, wirklich, ich hatte kaum was. Ich war eigentlich nicht krank oder so, mal einen Schnupfen oder so. Es war alles in Ordnung. Das ist mega. So, dafür kann ich doch so dankbar sein. Und wenn die nächsten 42 Jahre nicht so gut sind, dann, okay, wen juckt's? Dann kommen wieder 42 gute Jahre, vielleicht. Amen, genau. Also, das heißt, Dankbarkeit führt uns in ein fröhlicheres und wirklich besseres Leben. Und jetzt möchte ich euch hineinnehmen, wir sind ja jetzt hier in der Kirche und wir wollen ja eigentlich wissen, weil Dankbarkeit ist etwas, was Gott uns sagt und was Gott von uns möchte, was Gott uns aufgetragen hat. Und jetzt möchte ich mit euch in eine Geschichte hineingehen aus der Bibel. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen heute. Es ist ein relativ langer Text, aber es ist eine Geschichte. Und ich liebe Geschichten. Ich hoffe, ihr liebt auch Geschichten. Und diese Geschichte ist schon ziemlich dramatisch, das werdet ihr gleich merken. Die Geschichte steht in 1. Mose 35 und sie handelt von Jakob. Die Geschichte sieht erstmal so aus, als würde sie gar nicht so um Dankbarkeit gehen, aber haltet durch, am Ende löse ich das auf. Ja? Also am Ende kommt die Lösung. Ihr wisst, man muss immer das Ganze hören und lesen. Also, wir steigen mal ein in diese Geschichte. Gott sagte zu Jakob, zieh von hier fort und lass dich in Bethel nieder. Errichte mir dort einen Altar, denn als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst, bin ich dir dort erschienen. Jakob befahl seiner ganzen Familie und allen anderen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt, reinigt euch und zieht frische Kleidung an. Wir werden aufbrechen und nach Bethel ziehen. Dort will ich einen Altar für Gott errichten, denn er hat mich in schweren Zeiten erhört und auf meinem Weg begleitet. Da gaben sie Jakob alle ihre Götterfiguren sowie die Ohrringe, die sie als Amulette trugen. Und Jakob vergrub alles unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Sichem ist eine Stadt, auf die kommen wir gleich noch. Dann brachen sie auf. Gott versetzte alle Einwohner der umliegenden Städte in Angst und Schrecken. Und niemand wagte es, Jakob und seine Familie zu verfolgen. Schließlich erreichte Jakob mit allen, die zu ihm gehörten, den Ort Luz, der auch Bethel genannt wird, das in Kanaan liegt. Dort errichtete Jakob einen Altar und nannte die Opferstätte El Bethel. Denn hier hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder fliehen musste. In dieser Zeit starb Rebekkas Dienerin Deborah, die Rebekka gestillt und aufgezogen hatte. Sie wurde im Tal von Bethel unter einer Eiche begraben, die seitdem Tränen-Eiche heißt. Gott erschien Jakob erneut und segnete ihn. Es war das zweite Mal, seit er Mesopotamien verlassen hatte. Und jetzt mache ich kurz einen Sprung in den letzten Vers und da heißt es, Jakob errichtete an dieser Stelle einen Gedenkstein. Er goss Wein aus als Trankopfer darüber und besprengte ihn mit Öl, um ihn Gott zu weihen. Weil Gott mit mir geredet hat, nannte er den Ort Bethel. Soweit die Geschichte. Ich möchte euch ein bisschen Kontext geben zu der Geschichte, damit wir dahin kommen, wo ich hin möchte. Jakob ist hier in einer seltsamen Situation. Viele von euch werden Jakob aus der Bibel kennen. Wer ihn nicht kennt, sein Name heißt sowas wie Fersenhalter oder Betrüger. Also sein Name ist Programm. Und Jakob ist aufgewachsen und hat sich im Grunde durch ziemlich schräge Sachen an den Punkt gebracht, wo er jetzt ist. Also er hat seinen Bruder nicht betrogen, das stimmt nicht. Aber er hat seine Schwäche ausgenutzt und zwar ziemlich heftig. Er hat seinen Vater betrogen, musste dann fliehen aus seiner Familie, weil er wusste, sein Bruder könnte ihn umbringen. Das war schon gefährlich. Er ist dann geflohen, er ist dann zu Laban, seinem Onkel. Dort hat er geheiratet, zwei seiner Töchter. Er ist mega reich geworden, aber mit Laban war das auch so eine Sache. Irgendwie hat er sich mit dem auch ziemlich verscherzt. Also er hat sich nämlich ja auch durch, heute würden wir vielleicht sagen, cleveres Gestalten, hat er sich einen riesen Reichtum erschlichen von Laban eigentlich. Also er war eigentlich so ein Typ, der andere Menschen schon ausgenutzt hat, damit es ihm gut geht. Kann man so sagen. Interessant ist, dass Gott trotzdem ihn nie losgelassen hat und immer wieder zu ihm geredet hat. Und als er bei Laban war, hat Gott ihm gesagt, komm, du musst fliehen, hier passiert bald was. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Jakob ist jetzt vor Laban geflohen, musste seinem Bruder begegnen und dann passierte direkt hiervor noch eine ganz, ganz furchtbare Sache. Eigentlich so die schlimmste im Leben von Jakob. Er hatte nämlich viele Söhne, das wisst ihr, ne? Der ganze Stammbaum, also diese ganzen israelischen Stämme, die kommen von ihm. Und er hatte eine Tochter, nämlich Dina. Und Dina war eine schöne Frau und sie lagerten dort bei Sichem, deswegen die Stadt Sichem. Und Dina dachte, ich möchte gern dahin gehen, also ich gehe aus. Sie hat sich schick gemacht und wollte ausgehen und einfach mal schauen. Also wollte die Leute kennenlernen, ist in diese Stadt gegangen. Und weil sie schön war, hat der Sohn des Statthalters sich in sie verguckt und hat sie vergewaltigt. Also eine ziemlich üble Geschichte. Das kam dann raus. Der Sohn wollte sie aber heiraten. Der hat sich halt in sie verliebt und hat gesagt, ich möchte sie heiraten, ich möchte auch nicht, dass sie in Schande lebt und so. Dann ist der Papa zu Jakob gekommen und hat gesagt, komm, können wir irgendwie einen Vertrag machen, damit sie ihn heiratet. Und dann kamen seine Jungs von Jakob. Und interessant ist, dass Jakob gar nicht zu Wort kommt in dieser Geschichte. Er sagt gar nichts. Sondern die Jungs fangen an und die sind total beleidigt und oh, unsere Ehre, wer kann das wagen, unsere Schwester zu schänden, völlig beleidigt, voll aufgebracht. Und Jakob ist so einer, der sagt gar nichts, der ist einfach nur da und tritt gar nicht auf, also hat seine Söhne null im Griff. Und dann machen die Söhne etwas, was wirklich schrecklich ist, denn sie sagen dem Mann, jo, wir können das so machen, aber wir haben eine Bedingung, wir sind ja Juden und wir möchten, dass ihr alle Männer in der Stadt beschneiden lasst. Nicht übergeben, ist alles gut. alle Männer sollen sich beschneiden lassen und der sagt, ja, ist okay, kein Problem, machen wir. So, dann haben die das alle gemacht und am dritten Tag, da waren die Männer schwach, weil das natürlich ein Eingriff ist und es macht schwach und waren krank. Und dann sind zwei dieser Söhne in die Stadt und haben alle umgebracht. Komplett. Alle Männer niedergemetzelt. Was für eine schreckliche Geschichte. Und das ist der Punkt, wo Gott zu Jakob sagt, Jakob, geh jetzt mal zurück nach Sichem. Geh jetzt mal zurück nach Bethel. Und was war Bethel? Bethel war der Ort, wo er Gott begegnet ist. Wisst ihr, in dieser ganzen Zeit, wo dieser ganze Mist passiert ist, den ich euch jetzt berichtet habe, alles, was schiefgelaufen ist, lesen wir an keiner Stelle, dass Jakob einen Altar gebaut hätte für Gott, ihm mal gedankt hätte, sich mal Zeit genommen hätte, um ihn zu suchen. Er war beschäftigt. Er war beschäftigt mit dem Leben. Ich meine, er hatte auch einiges, was ihn beschäftigte. Er hat Reichtum angehäuft. Er musste eine Frau verdienen. Er hat sich gekümmert. Er hat sich einfach um das gekümmert, was das Leben so mit sich brachte. Und es ist so, als ob Gott jetzt, wo wirklich so dieser Höhepunkt erreicht ist, und er sagt, hey, ist eine ganze Stadt abgemetzelt worden. Es reicht. Jakob, jetzt nimm mal deine Beine in die Hand und jetzt geh zurück nach Bethel. Geh zurück. Das ist das, was Gott ihm sagt. Und Jakob muss jetzt Entscheidungen treffen. An diesem Ort, wo alles schiefgelaufen ist, wo das Leben ihn völlig eingeholt hat, wo er an sich selber gescheitert ist, wo seine Familie völlig diffus ist und auseinanderläuft, er seine Söhne nicht im Griff hat, sie einfach Sachen machen, die wirklich nicht in Ordnung sind. an diesem Punkt muss Jakob Entscheidungen treffen. Und er trifft drei Entscheidungen. Und die habe ich euch mal mitgebracht und ich möchte euch einfach so einladen, diese Entscheidungen mitzutreffen. Weil ich glaube, in unserem Leben sind wir häufig auch an so einem Punkt, hoffentlich nicht so extrem. Aber wir kommen immer wieder an solche Punkte, wo das Leben uns überwältigt. Und wo wir manchmal vielleicht vor einem Scherbenhaufen stehen oder wo Dinge nicht laufen, wo wir vielleicht depressiv sind, wo wir krank sind, wo Dinge nicht gut laufen, wo unsere Familie zerbricht. Und da sagt Gott zu Jakob, komm zurück. Und das ist die erste Entscheidung, die Jakob trifft. Ich entscheide mich für den Weg zurück. Seht mal, Bethel war der Ort, wo Jakob das erste Mal Gott begegnet ist. Es war der Ort, wo die Engel, also ich, kurz auch mal Info für alle, die die Geschichte nicht kennen, aber da war er auf der Flucht vor seinem Bruder, hat sich schlafen gelegt und dann hat er eine Vision und Gott begegnet ihm und er sieht eine Leiter und da sind Engel, die rauf und runter gehen und er erlebt so die Gegenwart Gottes und er weiß, da ist Gott und Gott sagt ihm, ich werde dich segnen, ich werde dich reich machen. Gott gibt ihm da seine ganzen Versprechen in Bethel. Und jetzt, und dann ist er aufgewacht dort und sagt, Gott, wenn du deine Versprechen hältst, werde ich zurückkommen und ich werde dir ein Haus bauen und ich werde dir den 10. Teil geben von allem, was ich habe. Und an diesem Punkt jetzt entscheidet Jakob sich, ich muss dahin zurück. Wisst ihr, Dankbarkeit fängt da an, wo wir diesen Schritt zurückgehen in die Gegenwart Gottes. Alles andere ist bodenlos. Bei allem anderen fehlt uns die Basis. Gott möchte, dass wir zurückkommen in seine Gegenwart, denn da können wir echte Dankbarkeit leben. Und dazu möchte er dich heute einladen. Ich weiß nicht, was dein Bethel ist. Das musst du wissen. Vielleicht hattest du noch nie ein Bethel. Vielleicht hast du Gott noch nie kennengelernt. Vielleicht bist du ihm noch nie begegnet. Wow, dann lade ich dich ein, das sowieso zu machen. Und das ist so einfach, ihm zu begegnen. Es ist ein einfaches Gebet, es ist ein einfaches Ich will dich sehen, Gott, ich will erkennen, wer du bist, ob es dich gibt. Und dazu lädt er dich heute ein. Und wenn du ihm begegnet bist, dann lädt er dich ein, zurück in diese Gegenwart, zurückzukommen dorthin, wo du ihn getroffen hast. Die zweite Entscheidung, die Jakob treffen musste, bevor er zurück nach Bethel ging, ist die Entscheidung, ich entscheide mich, alle Götzen loszuwerden. Interessant, oder? Irgendwie komisch, aber Jakob lebte in einem Umfeld, das überhaupt nicht gläubig war. Also die Menschen um ihn herum haben Götter angebetet, die hatten so Amulette, die sie als Talismänner getragen haben. Die haben sich an chinesischen Spruchbändern oder so orientiert für ihr Leben, keine Ahnung, irgendwie an Horoskopen. Das war das Umfeld von Jakob. Und Jakob weiß, ich muss in die Gegenwart Gottes zurück. Und er steht auf und sagt, Leute, wir müssen diese Götzen loswerden. Und ich feiere das so, was passiert, alle machen mit. Ich meine, da ist keiner, der sagt, hey, was willst du? Wieso denn? Ist doch nur meine Ohrringe oder mein Schmuck, ich werde es doch jetzt nicht abgeben, sondern plötzlich sind alle dabei und Jakob sagt, hey, wir müssen das loswerden, weil das bei Gott, weil uns das von Gott trennt. Wir können nicht in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir das Zeug mit uns tragen. Und er entscheidet sich dafür, all das loszuwerden. Und ich glaube, auch das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Ich erinnere mich noch so gut, als ich mal bei einer Jugendfreizeit war. Ich weiß gar nicht, wer von euch dabei war. Vielleicht waren wir sogar ganz viele, aber ey, ich habe da gar keine Erinnerung mehr dran. Aber ich erinnere mich, dass das Thema war bei der Jugendfreizeit. Und wir haben dieses Lied gesungen, Herr, bricht die Macht der Götzen. Kennt vielleicht noch der ein oder andere. Es ist so ein richtig kämpferisches Lied und so. Wir haben das so geschmettert und das war Motto der ganzen Woche. Und wisst ihr, aber das Schöne war, dass wir das tatsächlich gemacht haben. Und dass das so befreiend war, Dinge aus unserem Leben rauszunehmen, wo wir einfach plötzlich gemerkt haben, hey, die ehren Gott nicht. Bücher, die wir gelesen haben und die Gott überhaupt nicht ehren, die haben wir weggeschmissen. CDs, die, also voll waren mit Liedern, die Gott wirklich nicht geehrt haben. Also im Gegenteil, Schimpfwörter und einfach Depri-Stimmung und solche Dinge, die auch Dinge verherrlicht haben, die Gott nicht, also die nicht lebensfördernd sind, die Gott nicht ehren. Weg damit, wir haben die weggetan. Manchmal denke ich, ich muss mal wieder durch meinen Keller und ausmisten. Vielleicht mache ich das nächste Woche. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns immer wieder, vielleicht sind es auch völlig andere Dinge, die bei dir da dran sind und wo Gott einfach seinen Finger drauflegen will und sagen möchte, hey, das muss jetzt mal raus aus dem Leben. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte es heute Morgen machen und er macht es so gerne, wenn du das willst. Dann zeigt er uns Dinge, die raus müssen aus dem Leben. Vielleicht ist das Konsum von bestimmten Dingen, die nicht gut sind. Sei es visuell, das, was wir uns anschauen, vielleicht auch Dinge, die wir gerne trinken oder Sonstiges. Vielleicht sind es Dinge, auf die ich jetzt überhaupt gar nicht komme, aber wo du weißt, hey, das ist etwas, was mich total von Gott wegzieht und das muss raus aus meinem Leben. Ich möchte frei sein. Und dazu lade ich dich ein. Jakob hat diese Entscheidung getroffen und ich lade dich da noch zu etwas ein. Jakob macht es nicht für sich alleine. Das finde ich richtig cool. Erinnert euch, als seine Söhne diese ganze Stadt vernichtet haben, also die Männer, hat Jakob keinen Ton gesagt. Da war der irgendwie mundtot. Und plötzlich, nachdem Gott ihm gesagt hat, geh zurück, steht er auf und plötzlich hat er Leben. Man hat das Gefühl, er ist wieder lebendig geworden. Und er sagt, Leute, das geht so nicht. Raus mit diesen Dingen, raus mit all diesem Bösen aus eurem Leben und aus meinem Leben. Und er wird irgendwie wieder zum Leiter. Und ich lade dich so dazu ein, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin umgeben von Freunden, die haben Dinge in ihrem Leben, die sind total Mist. Hey, dann steh mal auf. Sag mal, hey, pack das raus aus deinem Leben. Weißt du, du hast Autorität, du hast die Möglichkeit, das liebevoll zu sagen, zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Lass dich nicht immer von anderen beeinflussen, sondern steh auf und sag, hey, das und das in deinem Leben, das tut dir nicht gut. Ich sehe, wie es dir nicht gut tut. Wirf's doch mal raus. Und die machen das alle. Wer weiß, was bei dir passiert, wenn du anderen Menschen das mal zumutest. Also liebevoll und freundlich, ne? Einfach vor allen Dingen auch mit diesem Herzen, dass Dinge, die uns von Gott wegnehmen, uns zerstören letztendlich. Und die dritte Entscheidung, die Jakob trifft, und auch zu der möchte ich dich einladen, er tut etwas, als er in Bethel ist. Und zwar bringt er ein Opfer. Die dritte Entscheidung habe ich genannt, und ich entscheide mich dafür, dass mein Dank mich etwas kosten darf. Ich glaube, wo wir alle noch dabei sind, ist es, wenn wir sagen, okay, ich kann jeden Morgen aufstehen und Danke sagen. Das ist okay. Das schaffe ich. Da komme ich hin. Aber das, was Jakob hier macht, ist, es sind nicht nur Worte, sondern das, was er tut, ist, er opfert Gott. Und wisst ihr, Dank ist sehr, sehr häufig verbunden mit Opfer. Seht mal, was David sagt in Psalm 50. Er sagt, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und dann schließt er diesen Psalm ab mit, wer Dank opfert, der ehrt mich und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil. Seht mal, Dank hat etwas mit Opfer zu tun. Dank hat was damit zu tun, dass ich bereit werde, Dinge zu geben. Dinge aufzugeben, aber auch Dinge zu geben. Also der Jakob bringt ja ein Trankopfer und ein Trankopfer ist ein Dankopfer. Also da hat man Dinge gegeben. Man hat Öl mitgebracht, kostbares Öl, Olivenöl. Man hat Wein geopfert. Also man hat wirklich von dem geopfert, was man hatte, von seinem Besitz. Und ich glaube, dass Dank immer auch diesen Gedanken des Opfers mitträgt. Wenn ich ein dankbarer Mensch bin, bin ich bereit, Opfer zu bringen. Für andere und für Gott. Und das ist die dritte Entscheidung, die ich dir so mitgeben möchte und dich so einladen möchte, sie zu treffen. Ich habe einfach mal ein paar Dinge, die mir in den Kopf gekommen sind, aufgezählt, was Dank uns kosten könnte. Das ist die nächste Folie. Aber Vielleicht ist das bei dir was völlig anderes. Vielleicht sollte es dich 15 Minuten morgens deinen Schlaf kosten. Also du stehst um 6 Uhr auf und dann schnell und dann musst du aus dem Haus. Und vielleicht sagt Gott dir, du opfere mir doch mal 15 Minuten. Steh mal 15 Minuten früher auf, in denen du nur mit mir bist. Und danken kannst, den Tag anfangen kannst mit Dank. Gib mir 10% deiner Zeit. Oh, das wird schon heftig. 10% der Zeit ist heftig. Na, da fangen wir an zu diskutieren mit Gott. Wie jetzt? 24 Stunden, das wären 2,4 Stunden am Tag. Also ich schlafe ja auch. Okay, nehmen wir die Hälfte noch weg. Sind immer noch eine Stunde mit ein bisschen was. Wie wäre es, wenn wir einmal unsere Zeit opfern und sagen, Gott, die Zeit gehört dir. 3 Stunden Handy, 1 Stunde Gott. Also das Erste vergesst ihr mal. Wir reduzieren die Zeit. Meine Götzen, das hatten wir schon. Vielleicht opfere ich 10% dessen, was ich habe. Ich habe es jetzt mal Geld genannt. Nicht alle haben Geld. Aber bei Jakob war es so, er hatte das Gott versprochen. Er hat gesagt, wenn du mich segnest, und Gott hatte ihn gesegnet, er war reich, stinkreich, kann man so sagen. Er war wirklich reich. Und er hat, an keiner Stelle wird erwähnt, dass er dieses Versprechen eingelöst hat. Wir wissen ja, je reicher wir werden, desto schwerer wird es irgendwie abzugeben. vielleicht lädt dich Gott heute ein und sagt, opfere mir doch diese 10% und sieh mal, was ich draus mache. Also wir als Familie haben das so krass erlebt, wie Gott uns versorgt und überreich beschenkt, überreich beschenkt, wenn wir dieses Prinzip leben. Mein Gesang, meine Begabung, wie wäre es, wenn wir anfangen, das Gott zu geben und das nicht einfach für irgendjemanden zu tun oder für uns selber. Und du darfst da eintragen, was du möchtest. Unten sind noch 3 Punkte. Ich glaube, Gott möchte dich heute dazu aufrufen, dass du zurückgehst in seine Gegenwart, dass du diese Entscheidung triffst, dass du die Entscheidung triffst, diese Götzen aus deinem Leben wegzutun. Und in der Regel wissen wir immer, was das ist. Also ich weiß das nicht von dir, ich weiß das nur von mir. Und es ist immer sehr unterschiedlich. Aber Gott fordert uns dazu auf, dass wir das tun. Und dann, dass wir uns diesen Dank etwas kosten lassen. Dass wir da nicht so mickrig sind, sondern dass wir großzügig sind. Und wenn uns jemand was Gutes tut, hey, dann sei mal richtig großzügig. Und dank mal von Herzen. Hey, wie wär's, wenn du Martin nächste Woche einen Kuchen mitbringst, weil er die Arbeit macht? Ich krieg dann die Hälfte. Nein. Aber wie wär's, wenn wir uns das mal was kosten lassen? Nicht immer nur Worte. Worte sind schon sehr toll. Worte richten auf. Worte sind wunderbar, sind wie Balsam. Aber wie wär's, wenn es dich was kosten darf, dass du Danke sagst? Wie wär's, wenn du deinem Chef mal was schenkst und sagst, hey, danke. Danke, dass ich hier arbeiten darf. Das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du mich immer auszahlst. Ist auch nicht selbstverständlich. Also wir haben das erlebt tatsächlich, dass mein Mann mal gearbeitet hat, als wir noch hier gewohnt haben. Deswegen will er auch nie wieder zurück. als wir hier gewohnt haben, der hat einfach nicht gezahlt. Ja, ist ganz schön doof. Also hey, danke, dass das so läuft. Danke, dass das immer so positiv ist. Und fang mal an, dich das was kosten zu lassen. Ich glaube, dass das wirklich eine ganz große Veränderung für uns selber bringt und für alle um uns herum. Und ich möchte schließen mit einigen Zitaten, die ich so toll finde. Wahrscheinlich kennt ihr das von Francis Bacon. Das Zitat ist sehr, sehr berühmt. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und das ist wirklich so, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Wenn ich darauf warte, dass ich glücklich bin, um dankbar zu sein, dann werde ich es nie. Es ist immer umgekehrt. Die Glücklichen sind, nicht die Glücklichen dankbar, sondern die Dankbaren werden glücklich in dem dankbar werden. Und das Zweite finde ich auch ganz wunderbar, das ist von einem unbekannten Verfasser, der gesagt hat, Dankbarkeit verwandelt das, was wir haben, in genug. Preis seid ihr. Ist von ihm. Habt ihr in der Gemeinde, Mensch. Ja, also ich finde dieses Zitat so wunderbar, weil zufriedene Menschen, die sind einfach angenehm. Wisst ihr, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, oh, die Hose muss ich noch haben, ey, dieses Kleid muss ich noch haben, die Schuhe unbedingt und das Musikinstrument, das haben wir uns noch nicht gekauft, bei mir ist es eher so, ne? Und die Geige ist noch besser, die würde ich jetzt lieber haben. Und immer so dieses Getriebensein von Dingen, die man noch möchte. Wenn du ein dankbarer Mensch wirst, wirst du merken, dass das, was du hast, genug ist. Und das feiere ich so. Tatsächlich ist das größte Vorbild für mich da meine Oma gewesen. Die immer irgendwie zufrieden war. Hat sie auch immer so gesagt, ah ja, ist doch gut. Alles, was wir brauchen, haben wir. Ist doch gut. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Leben. Hey, wenn man nicht fragt, hey, wie geht's? Ja, super, ich habe alles, was ich brauche. Mega, Amen. Also wenn ich nächstes Mal herkomme, höre ich diese Antwort. Ich habe alles, was ich brauche. Und ich möchte euch so segnen einfach mit dem, was Paulus in Kolosser 2, Vers 6 sagt. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, festgewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und jetzt kommt's. Und seid darin überfließend mit Dankbarkeit. Wisst ihr, überfließend, das ist so ein Krug und du hast den in der Hand und da fließt immer raus, fließt und fließt und hört nicht auf. Das, so ein Mensch möchte ich sein, ehrlich, ich möchte so ein Mensch sein in der Schule, ich möchte so ein Mensch sein zu Hause, da hakert immer noch so ein bisschen, aber in der Gemeinde, auf der Straße, einfach in der Einkaufszone, an der Kasse. Ich will so ein Mensch sein, wo Menschen sehen, dass da was fließt, da fließt was über, was Positives. Das fließt. Und damit möchte ich euch segnen und euch einladen, dass wir jetzt nochmal gemeinsam beten und einfach das nochmal so im Gebet ergreifen. Ich ermutige dich dazu. Lasst uns doch aufstehen. Ihr seid schon müde, ich sehe das. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du unser Gott bist. Und wir wollen uns echt so nochmal heute verpflichten dazu, Herr, dass wir Dankbarkeit üben wollen. Wir wollen das so üben, dass wir mit einem Herz voller Dank in deine Gegenwart kommen. Herr, dass wir zurückgehen in deine Gegenwart mit diesem Herzen, das überfließt vor Dankbarkeit. Dankbarkeit für all die wunderbaren Dinge, die du in unserem Leben getan hast. Auch für Dinge, die du uns wegnimmst, weil sie nicht gut für uns sind. Herr, wir wollen uns auch so entscheiden, dafür alles rauszuschmeißen aus unserem Leben, was nicht gut für uns ist, was uns trennt von dir, was negative Einflüsse auf unser Leben hat, was uns auch undankbar macht, Herr. Und wir wollen so sehr, Herr, dass unser Dank uns auch etwas kosten darf. Und wir legen dir das jetzt so hin, Herr, und wir wollen es so als Versprechen auch geben, Herr, dass wir dankbar sein wollen, Menschen, die Dank opfern wollen. Herr, denen das viel wert ist, Herr. Wir wollen unsere Herzen öffnen. Wir wollen unsere Hände öffnen und freigebig sein. Wir wollen herzlich sein. Wir wollen großzügig sein. Einfach, weil aus Dankbarkeit zu dir unsere Herzen überfließen. Und ich preise dich so sehr, Gott, dass wir dich haben. Du machst unser Leben reich. Herr, du machst es resilient, du machst es wunderbar, Herr, du machst es reich und wir ehren dich so dafür. Wir lieben dich, du bist unser guter Vater, unser bester Freund, du bist unser Bräutigam, auf den wir warten und wir feiern es, wenn du wiederkommst und wir lieben dich, Herr. Im Namen Jesu, Amen. Amen. So, dann würde ich jetzt gleich weitergeben und einfach für diejenigen nochmal, die ihr Bethel noch nicht erlebt haben, also Gott noch nie begegnet sind, geht hier nicht weg. Es gibt hier so viele Leute, mit denen ihr reden könnt, mit denen ihr beten dürft. Es ist die beste Begegnung, die man haben darf.